D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hi, hi. Das Geschäft mit den Links, wie Urlaubsguru.de mit Inhalten im Netz Geld verdient.
Das Geschäft mit den kleinen Inhalten, wie Redaktionen mit Instant Messengern arbeiten.
Das Geschäft mit dem Sommerloch, wie Persönlichkeiten gekonnt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Und unsere Reisetipps für die South by Southwest Interactive, dem Hotspot für immer mehr deutsche Journalisten.
Das sind unsere sommerlichen Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Wolfgang Büchner, der bald XYZ bei XY. Herr Pähler, warum hast du denn das nicht ersetzt aus dem Skript?
Ach so, ich dachte, also weil der Büchner, der macht doch immer was anderes. Das lohnt sich doch kaum, dass sich das zu merken, oder?
Ach so.
Es ist immer gut für ihn, aber ich dachte, Schall und Rauch.
Er wird jetzt Chief Content Officer bei Matzak. Auf Facebook postete Wolfgang Büchner, Zitat, Sommerloch 2016, so klein, dass es sich mit einem Stinkefinger stopfen lässt.
Die zweite Meinung
kommt von Herrn Pähler.
Ich war ja ein bisschen traurig, ne? Denn ich hatte ja bei den ernsten und bedrückenden Themen und den ganzen Nachrichtengroßlagen in den vergangenen Wochen echt den Eindruck, dass es ein für alle Mal verschwunden sei. Vorbei die Zeit in der Redaktion, jedes Jahr aufs Neue in den Ferien, die immer gleichen, nichtssagenden Themen groß aufziehen mussten, weil an der Nachrichtenfront Flaute war und eben Politiker oder wer auch immer versuchte, diese Lücke zu stopfen. Aber die aktuelle mediale Aufregung um den Mittelfinger von SPD-Chef Sigmar Gabriel, die gibt mir wirklich die beruhigende Gewissheit, das Sommerloch, es gibt es noch. Dann ist für mich alles gut.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das realitätscheckende Medienmagazin.
In den letzten Wochen, da haben wir uns immer wieder mit dem Thema beschäftigt, wie reizvoll WhatsApp und andere Instant Messenger für Medien sind.
Die Leser scheinen sie ja zu mögen. Oder es zu mögen, wenn es neben den Nachrichten von den Freunden auch noch das Neueste zum Beispiel aus der Region gibt. Oder, ja, sag ich mal, ein spezielles Thema, was man so abonniert, wenn man da auch die neuesten Infos, Gerüchte oder auch Fakten geliefert bekommt. Die Öffnungs- und Klickraten von diesen Newslettern über Messenger, die sind unglaublich deutlich besser als beim guten alten E-Mail-Newsletter.
Für ein paar Wochen lang, da war das Thema sogar ein regelrechter Hype unter Medienmachern. Aber was ist inzwischen vom Hype übrig geblieben? Wie nutzen Redaktionen die Messenger und wie könnten sie diese benutzen? Dazu machen wir jetzt den Realitätsabgleich.
Und zwar mit Martin Wiens. Er hat eine Zitat, quantitative Untersuchung zur Entwicklung von journalistischen Darstellungsformen für die Umgebung vom Instant Messenger gemacht. Und zwar für das Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und mit ihm sprechen wir jetzt live bei D-Radio Wissen. Hallo Martin.
Schönen guten Tag, hallo.
Ja, warum ist für dich das Thema Messenger reizvoll, dass du gesagt hast, Mensch, ich schaue mir mal an, wie journalistische Medienangebote Instant Messenger-Dienste zur Distribution von Content nutzen können?
Ja, das war, wie du schon gesagt hast, gerade Anfang des Jahres wirklich ein Hype-Thema. Immer mehr Redaktionen haben sich da probiert. Gleichzeitig hat Facebook die Entwicklerschnittstelle geöffnet für kommerzielle Anbieter. Die Quartz News App kam und ich habe ein bisschen beobachtet, dass zwar viele Redaktionen tätig sind bei WhatsApp und Co., viele aber dasselbe machen, nämlich die von dir angesprochenen Newsletter, diese Nachrichtenübersichten. Ja, ich hatte teilweise den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen nicht alle Potenziale ausschöpft und wollte dann letztlich erforschen, explorativ, ob eben nicht andere journalistische Darstellungsformen möglich sind, ob innovative Erzählformate in dieser Umgebung vom Instant Messenger entwickelt werden können. Und dafür habe ich dann mit 7 Experten gesprochen und quasi mich diesem Thema angenähert.
Das heißt, die Frage steht also jetzt im Raum, welche journalistischen Darstellungsformen gibt es denn eben in den von dir untersuchten Redaktionen außer den Newslettern tatsächlich sonst noch?
Genau, also der Newsletter, das ist tatsächlich so, dass der einfach funktioniert, die Klickraten sind gut. Die klassische Meldung, dieses ganz alte Printprodukt, funktioniert auch im Newsletter. Das heißt, so dieser Hunger nach kurzen, sachlichen, präzisen Informationen scheint auch letztlich im Messenger da zu sein. Darüber hinaus gibt es letztlich abgewandelte, bestehende Formate, die im Messenger interessant sind. Das wäre zum einen die chronologische Reportage. Das kennt man vielleicht, der NDR hat eine Geschichte, wir sehen uns in Deutschland gemacht. Da haben die einem Flüchtling, dem Rami, ein Smartphone quasi gegeben und der hat von seiner Flucht berichtet. Es heißt also, die klassische Reportage, die eigentlich nicht chronologisch ist, kriegt hier eine zeitliche Perspektive und ist quasi ein Hybrid aus Live-Ticker und Reportage. Sehr ich-bezogen, sehr nah dran am Protagonisten und in Häppchen erzählt. Und genauso kann man auch andere bestehende Darstellungsformen letztlich abwandeln. Zum Beispiel den Bericht, das sieht man schon in der Quartz Medien App beispielsweise, die machen das, dass man den Bericht einfach in einzelne Abschnitte gliedert. Dafür bietet er sich gut an, erst mit der Neuigkeit zu starten, dann, wenn der User das will, drückt er auf More, kriegt die Einzelheiten und Hintergründe und im dritten Schritt vielleicht die Vorgeschichte. Das wären so schon mal drei Formate, die spannend sind. Mit Hinblick auf die Automatisierung, die ja zunimmt und zunehmen wird, sind auch Formate sicherlich wie Fragen und Antworten spannend. Das kennt man jetzt schon, dass eine Redaktion 5 Fragen stellt und diese direkt beantwortet. Noch spannender wäre es natürlich, wenn der Nutzer individuelle Fragen stellen kann und individuell die entsprechende Antwort kriegt, was jetzt schon ginge, aber einen enormen Ressourcenaufwand benötigt. Jetzt mit Blick auf Chatbots und intelligente Systeme quasi im Messenger wird sich da vermutlich in den nächsten Jahren auch sehr viel in Hinblick auf die Automatisierung tun.
In diesen ganzen Gesprächen, die du da geführt hast, welche Erkenntnis hat dich da am meisten überrascht, womit du vielleicht am Anfang gar nicht gerechnet hast?
Also erstmal hat mich tatsächlich überrascht, Also es ist tatsächlich, eigentlich hat es mich vor allem bestärkt, dass da noch sehr viel Potenzial da ist. Das hat sich schon mal gezeigt. Und was mich überrascht hat, ist, dass diese Zwänge dieses Mediums, dieses Instant Messengers wirklich scheinbar sehr, sehr groß sind. Der gibt sehr genau vor, wie da kommuniziert werden muss. Einfach kurz und knapp. Der User weiß, wie da kommuniziert wird. Und die Redaktionen, die haben sonst online auf ihren Websites oder auch damals in den Printangeboten viel mehr Spielraum gehabt, selber Geschichten zu erzählen und müssen sich im Messenger wirklich einem bestehenden Medium unterordnen und sich den Regeln quasi auch unterordnen. Und das führt, glaube ich, durchaus zu Herausforderungen auf Seiten der Redaktion.
Was ist denn so dein Eindruck? Wie hoch schätzt du denn so die Experimentierfreude der Medienmacher mit Blick auf die Instant Messenger ein?
Bisher tatsächlich eher gering. Einfach deshalb, weil die Geschäftsmodelle auch noch nicht geklärt sind, glaube ich. Also dieser Newsletter, der hat ja eigentlich den, da ist es ja der Vorteil, dass man Links verschickt und Klickzahlen auf der Webseite kriegt, wo eben quasi das Geschäftsmodell geklärt ist. Ich glaube aber, dass man von der Experimentierfreude tatsächlich einfach noch nicht so viel sieht, dass im Hintergrund gerade schon ganz viel mit Chatbots am Laufen ist, diese Angebote aber noch nicht ganz ausgereift sind, auch einfach, weil ist noch nicht geklärt ist, wie es mit WhatsApp weitergeht, was kommt da für Neuigkeiten, was kommen da für Möglichkeiten für neue. Und ich hatte aber schon den Eindruck, das hatte ich vorher gar nicht so, aber nach den Gesprächen, dass da unfassbar viel Kompetenz ist, unfassbar viel Experimentierfreude auch ist, dass aber einfach bisher einfach die Möglichkeiten noch nicht ganz da sind und man da vielleicht noch ein ganz bisschen abwarten muss, bis da dann wirklich alles ausgereizt wird.
Was würdest du dir also ganz kurz wünschen von den Medienmachern, wenn sie im Bereich Instant Messenger aktiv sind?
Ich würde mir selbstverständlich wünschen, dass man eigentlich jetzt schon anfängt zu experimentieren, vielleicht auch unabhängig von den Geschäftsmodellen. Ich glaube, dass gerade im Facebook Messenger relativ klar ist mittlerweile, dass die durchaus gewillt sind, Medienanbietern, kommerziellen Anbietern da Möglichkeiten zu geben. Und ich glaube, es muss nicht immer der Link auf die Homepage sein, weil vielleicht, die Instant Articles sind da jetzt schon. Ich glaube einfach, dass man schon so klar absehen kann, dass Geschäftsmodelle auch direkt im Instant Messenger möglich sind und möglich sein werden, dass man durchaus schon einmutiger sein kann wirklich und so ein paar Schritte weiter vorausblicken kann.
Sagt Martin Wiens für das Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover, hat er sich angeschaut, wie Redaktionen bisher Instant Messenger nutzen und wo sie auch noch ein bisschen Potenzial haben. Gehört habt ihr es hier bei uns bei Was mit Medien?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das urlaubsreife Medienmagazin.
Portale wie urlaubsguru.de oder urlaubspiraten.de sind bei vielen Reisenden wegen ihrer Schnäppchenangebote sehr beliebt. Dort gibt es nicht nur Reisetipps, sondern die Macher, die surfen im Netz und klappern es quasi nach Schnäppchen ab, die dann den Lesern vorgestellt werden. Und so geht es dann für die Leser billiger in den Urlaub.
Jetzt sagt ihr natürlich, warum stellen euch Fien und Peller diese Seiten vor? Das ist doch ein Medienmagazin, kein Reisemagazin. Das hat auch einen Grund. Nicht, weil Journalisten dafür bekannt sind, dass sie gerne das ein oder andere Schnäppchen mitnehmen. Nein, die Macher von Urlaubsguru haben einen interessanten Satz konfrontiert, wo sie sagen, wir verdienen Geld mit Inhalten und arbeiten dabei auch tatsächlich mit journalistischen Grundzügen. Heißt, traditionelle Medien versuchen sich mit Bezahlschranken oder vielen bunten Werbebannern, aber grundsätzlich gibt es ja immer noch so eine gewisse Unzufriedenheit, was die Sache mit den Umsätzen rund um journalistische Angebote im Netz geht.
Führt uns wieder zur Billigreise. Die Jagd nach der nächsten Billigreise ist nämlich für die Anbieter ein gutes Geschäft. Die verdienen mit den Inhalten im Netz richtig gutes Geld. Sie schaffen damit etwas, mit dem sich traditionelle Medien schwer tun. Aber ist das jetzt Journalismus oder ist das quasi auch eine mitschwingende Aufforderung, doch einfach mal über andere Erlösmodelle rund um Inhalte nachzudenken? Das schauen wir uns mal an. Und wir schauen uns mal an, wie groß Urlaubsguru beispielsweise ist. In der Selbstbeschreibung heißt es, urlaubsguru.de ist eine der größten unabhängigen Reise-Internetseiten in Deutschland mit über 5 Millionen Facebook-Fans und monatlich über 15 Millionen IVW-geprüften Seitenaufrufen gehört die Seite zu den erfolgreichsten Webseiten in Deutschland. Daniel Kran und Daniel Marx haben urlaubsguru.de im Sommer 2012 gegründet.
Also die Vornamen passen schon mal. Weiter heißt es da, ich lese es vor, heute sind die Geschäftsführer der Unique GmbH, die neben Urlaubsguru und Holidayguru Seiten in 12 verschiedenen Ländern auch 4 weitere Projekte betreibt. Über 125 Mitarbeiter arbeiten an 3 Standorten für das Startup, das noch heute ohne Fremdkapital auskommt. Zitat Ende. 125 Mitarbeiter, ich glaube, einige Zeitungsredaktionen oder Online-Redaktionen wären
ja,
da neidisch.
Das glaube ich auch.
Was steckt dahinter? Das klären wir jetzt mit Jens Krömer. Er ist von Urlaubsguru und heute Abend zu Gast bei uns. Guten Abend, Jens.
Ja, guten Abend zusammen.
Herzlich willkommen. Nimm uns doch mal mit auf die Webseite. Was für Inhalte gibt es bei euch auf der Seite?
Ja, im Wesentlichen, ihr habt es ja schon angesprochen, es sind Reiseschnäppchen. Damit ist die Seite groß geworden. Daniel und Daniel haben, wie gesagt, das gegründet im Sommer 2012, weil einer von den Daniels immer extrem günstig im Urlaub war. Und er suchte dann für Freunde und Freundesfreunde eben diese Schnäppchen raus. Die baten ihn da drum. Und irgendwann an einem lauen Sommerabend, so ähnlich wie heute wahrscheinlich, haben sie sich dann gedacht, stellen wir die Sachen einfach ins Netz. Und das wurde immer erfolgreicher. Startkapital 6,90 Euro. Und also für die,
also Teil die Domain oder was?
Genau, für die Domain. Also 6,90 Euro. Bei Strato wurde das, glaube ich, gehostet. Dann wurde das immer erfolgreicher. Die beiden haben ihre Jobs gekündigt. Ich habe noch zu meinem Kollegen gesagt, also Daniel Kran, mit dem ich damals bei einer Zeitung zusammengearbeitet habe, du bist doch verrückt, Geld im Internet verdienen, das kann doch gar nicht gehen. Und es geht aber doch. Also es sind mittlerweile übrigens nicht 125, sondern 140 Mitarbeiter.
Dann, aber wenn du gerade vom Geldverdienen schon sprichst, wie genau verdient ihr denn jetzt nun euer Geld?
Na gut, Motor des Erfolgs ist das Affiliate-Marketing, also Empfehlungsmarketing. Bucht jemand über unsere Seite ein Reiseschnäppchen, dann kriegen wir eine Provision. Nicht immer. Das heißt, da ist uns Mund-zu-Mund-Propaganda durchaus Gold wert sozusagen. Beispiel ist Ryanair oder andere Billigflieger, die geben keinen Cent an Provision raus. Aber da bieten wir das Schnäppchen dann trotzdem an, beziehungsweise wenn wir es gefunden haben, schreiben wir dann darüber und veröffentlichen das eben. Und daran verdienen wir keinen Cent, aber wenn Daniel dann für 78 Euro eine Woche in die Türkei fliegen kann, dann
habt ihr auch was gespart.
Dann haben wir auf jeden Fall was davon, dass es Mund-zu-Mund-Propaganda gibt. Ne?
Und wie ist das, wenn ihr die Inhalte, wie kommen die denn zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also habt ihr so ein Redaktionsteam, was das zusammenstellt? Habt ihr Leute, die durch die Welt reisen? Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Sowohl als auch. Also Pressereisen, die Speerspitze des Journalismus, die Reisejournalisten sind dann bei uns tatsächlich auch unterwegs. Ich spreche ganz gerne davon, dass wir eine der größten Reiseredaktionen Deutschlands haben, weil es gibt dann das Reisemagazin zusätzlich noch, wo es dann so Tipps und Tricks gibt. Also die 10 schönsten Strände auf Mallorca, die tollsten Rooftop-Bars in New York oder Tokio. Und das andere, also die Deals sind im Grunde so Deals Research System, so nennen wir das im Grunde. Und das sind im Grunde auch Kolleginnen und Kollegen, die sehr journalistisch arbeiten. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der für den Kölner Express einen Artikel über unseren Feelgood Manager geschrieben hat seinerzeit. Dem hat es bei uns so gut gefallen, also auf dem Ortstermin bei uns, dass er dann beim Express hingeworfen hat und mittlerweile bei uns Deals schreibt.
Was glaubst du, was hat ihn denn überzeugt?
Naja, das ist auf der einen Seite die lockere Art. Also wir sind einfach ein Startup. Die Daniels legen extrem viel Wert auf Wohlfühlen. Wir haben dieses Feel-Good-Management, wir haben kostenlose Getränke, kostenlos Obst, wie das in einem Startup halt ist. Wir haben auch Zeiterfassung, was in einem Startup vielleicht nicht so üblich ist, aber viele Redakteure und Journalisten werden das sicherlich lieben, weil sie dann unter Umständen nicht mehr so unbedingt 8 Stunden am Tag das eben abstoppen. Es sind total viele, es sind wahnsinnig viele. Also jetzt am Sonntag haben wir Sommerfest, also einfach stimmt, das Gesamtpaket.
Aber lass es auch mal so vielleicht über das oft ist ja auch nicht nur das Drumherum, sondern auch das inhaltliche Arbeit ist ja auch für die das Zufriedenheit wichtig. Wie wählt ihr die Inhalte aus? Nach welchen Kriterien arbeitet ihr da? Geht es da nur wirklich jetzt darum, da noch möglichst hohe Provisionen rauszuschlagen? Oder gibt es da so eine inhaltliche Qualitätskriterien, die an der Wand hängen, wo man so eine Checkliste durchgeht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir arbeiten an der Stelle schon sehr journalistisch. Das heißt, auf der einen Seite gucken wir einfach, was was ist interessant, was ist trendy. Also zum Beispiel, als es zu einem großen Flugunglück kam, haben wir entsprechend sofort reagiert. Wenn es zu Terroranschlägen kommt, dann reagieren wir da auch sehr emotional beziehungsweise eben angemessen. Und ansonsten ist das Deal Research im Grunde so, dass du nach besten Preis-Leistungs-Schnäppchen halt schaust. Da ist es dann weiter vom Journalistischen weg, weil es halt um konkrete Angebote geht. Da kann ich jeden verstehen, der das ein bisschen, sag ich mal, unjournalistisch vielleicht findet. Bei dem Reisemagazin-Themen ist es eben konkret so, dass wir Anregungen aus der Community aufnehmen. Wir sind eine sehr starke Community, also diese direkte Kommunikation dann eben mit den Nutzern, mit den Lesern halt auch. Wir sprechen eben explizit auch von Lesern. Es sind keine Kunden, weil bei uns wird ja nichts gekauft. Und da gibt es natürlich dann schon klassische Redaktionsschemata, also Redaktionsleitungen, Konferenzen, werden Themen besprochen, was kann man umsetzen. Dann natürlich auch wichtig bei jedem Online-Medium, dass man dann mit SEO zusammenarbeitet, was gibt einfach Suchvolumen her, was sind interessante Inhalte, und relativ wirklich am Schluss steht dann eben das Monetarisieren. Das ist kein Spruch, das ist tatsächlich so. Wir müssen natürlich am Ende gucken, dass wir zurechtkommen, sage ich mal, aber das hast du ja vorhin gerade dankenswerterweise gesagt, Daniel. Es ist tatsächlich so, wir sind komplett eigenfinanziert. Kein Venture Capital, keine Business Angels, nicht mal Kredit bei der Sparkasse oder Volksbank. Und das, finde ich, ist das Entscheidende bei uns.
Jetzt, wenn du sagst, ihr seid quasi eine Redaktion wie viele andere auch oder ähnlich mit den schon auch genannten Vorteilen. Viele Redaktionen haben ja doch auch damit zu tun, dass eben quasi sie einer Schar von PR-Machern gegenüberstehen, die natürlich auch ihre ganzen Inhalte gerne untergebracht haben möchten. Jetzt hast du gesagt, ihr nehmt viel aus der Community auf. Wie viel kriegt ihr denn eigentlich auch angeboten von den TUIs dieser Welt, sage ich jetzt mal?
Naja, sicherlich sind wir eine interessante Plattform für jeden, der in der Touristik unterwegs ist. Das sind dann nicht nur die klassischen Anbieter, wie von dir gerade genannt, den größten Reiseveranstalter Deutschlands. Das sind auch Destinationen, dass zum Beispiel Dubai sagt, Mensch, ihr seid ja schon toll. Da haben wir natürlich dann im Grunde eine Art Anzeigenabteilung, die das abwickelt. Das macht eben nicht der Redakteur selbst. Also da, auch da klassische Trennung zwischen, wie bei jedem anderen Medienhaus auch.
Über die Vor- und Nachteile von Affiliate-Marketing, wie du es uns das gerade vorgestellt hast, reden wir gleich weiter. Jens Krümmer von urlaubsguru.de ist unser Gast hier in Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das reisefreudige Medienmagazin. Mit Inhalten im Geld, Netz verdienen. Online-Medien, die tun sich ja so mit Werbebannern und Paid-Content schwer. Beides nervt dich auch immer, Herr Päder, ne?
Ja, total.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, was mich mehr nervt. Ich glaube, Werbebanner.
Da dürfte...
nervt mich noch mehr.
Ja?
Das andere merke ich manchmal nicht.
Okay.
Aber Werbebanner merke ich immer.
Die Macher von urlaubsguru.de sagen, nein, danke zu diesen Erlösmodellen. Sie verdienen ihr Geld mit Affiliate-Links. Also neben den Texten werden dann Links zu Reisedeals angeboten und da verdienen sie dann mit, also bekommen eine Art Provision. Jens Krümmer von urlaubsguru.de ist weiter unser Gast. Und ich glaube, vor fast einem Monat war das vierjähriges Bestehen, was ihr da richtig schön gefeiert habt, hoffentlich.
Ja, ganz genau. Also ja. Mit einer ganz großen Feier. Ja.
Wenn man jetzt nochmal so 4 Jahre zurückgeht, war das Konzept schon gleich? Oder seid ihr erst mit der Zeit auf den Trichter gekommen, dass man so eine Seite nicht nur finanzieren kann, sondern auch Geld verdienen und wachsen kann?
Also am Anfang war es tatsächlich reines Hobby. Da gab es auch von Affiliate Links, hatten wir da noch nicht ansatzweise die Spur, als die beiden Daniels das alleine im Grunde gemacht haben. Und dann wurden wir dann aber im Grunde schlau damit, also dass man eben nicht nur das einfach da reinschreibt und geht ins Reisebüro, bucht das, sondern dass man es eben direkt dann zu TUI.com oder eben anderen Affiliate-Partnern dann verlinken kann und dann dafür dann auch noch 1 Euro bekommt.
Ist das eigentlich, wir haben die Frage vorhin ja schon einmal aufgeworfen, so ganz plakativ gefragt, ist es eigentlich Journalismus, was ihr macht?
Tja, das ist so eine Frage, die ich fürs Reisemagazin definitiv mit 100% mit Ja beantworten kann, weil da ist es einfach, hatten wir gerade schon, sehr journalistische Arbeit, Redaktionsleitung, dass man abspricht irgendwie, was die Themen sind. Es gibt auch dann im Grunde so eine Art Blattkritik, ohne dass das bei einem Online-Medium irgendwie dann auch ausgedruckt wird.
Ich sag mal gern Pixelkritik.
Pixelkritik, ja. Das ist eine gute Nummer. Im Deal-Bereich, ja, ich habe es mal semi-journalistisch genannt. Letztlich geht es mir, ich bin ja heute im Grunde auch hier, um zu sagen, dass man einfach mal über den Tellerrand drüber schauen soll. Und dann ist es die Frage, ob nicht der eine oder andere Journalist vielleicht für sich im Bereich Self-Publishing oder wie auch immer, da dann was für sich mitnehmen kann letztlich.
Wie ist das eigentlich so? Wie nehmen denn eure Nutzer das wahr, was ihr macht? Sagen sie, ey, so, das ist unabhängig oder haben die da manchmal Bedenken oder so? Was kriegt ihr da zurückgespielt? Wisst ihr das?
Also die Leser sind natürlich mega happy, dass es erstmal uns gibt. Das muss man ganz klar so sagen. Das kriegen wir immer wieder mit. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade so ein Werbeflugzeug, was wir an der Küste Mallorcas langfliegen lassen mit einem Banner hinten dran. Da schicken die uns einfach Fotos davon. Da ist also eine unglaubliche Identifikation da. Und wir kriegen natürlich schon mit, dass die das auch verstehen. Manche Leute denken immer noch, der Urlaubsguru, weil es ja auch die nicht vorhandene Singular sozusagen ist, denken, das wäre ein Mensch, der da irgendwas raussucht. Tatsächlich sind es natürlich ein paar mehr, haben wir ja gerade schon gesagt. Ich denke, dass das Geschäftsmodell dahinter die wenigsten interessiert. Letztlich, sie suchen günstigen Urlaub für wenig Geld. Unser Motto ist, für wenig Geld rund um die Welt. Und sie kriegen das, was sie suchen. Und das kriegen sie manchmal im klassischen Reisejournalismus viel zu wenig, denke ich. Also wenn ich eine Tageszeitungsseite aufschlage, da steht eine tolle Reportage über eine Karibik-Kreuzfahrt drin, dann ist das zwar gut und schön, aber dann ist halt der nächste Schritt irgendwie so ein bisschen.
Semi-Journalismus, sagt ihr. Andere sagen vielleicht auch, eigentlich ist das doch bloß Content-Marketing. Was entgegnet ihr denen?
Ja, Content Marketing ist natürlich, kann man sich anhören, diese Ansicht, aber ich finde, Content Marketing macht eigentlich jemand, der ein Produkt vermarkten will und auch das Produkt selber hat. Also nehmen wir ein Beispiel Volkswagen. Volkswagen bringt den neuen Golf raus, den Golf 8. Dann denkt sich die Marketingabteilung, machen wir ein schönes Content-Marketing, holen wir uns einen Journalisten ran, der schöne Fotos macht, eine schöne bunte Multimedia-Reportage und dann das Produkt, eben den Golf, irgendwo in Szene setzt. Content-mäßig in der einen oder anderen Form. Und das ist bei uns halt ja eher nicht der Fall, weil wir selbst nichts anbieten, sondern im Grunde ja recherchieren, veröffentlichen und dann Möglichkeiten eröffnen.
Ich finde das ganz interessant. Ich habe mir dann in dem Zuge bei der Vorbereitung mal überlegt, was war eigentlich so mein erster Kontakt mit Affiliate-Links, und das war ganz damals, als Amazon in Deutschland gestartet ist, wo man dann immer so seine, was weiß ich, 3, 7 oder vielleicht bis zu 15% Provision irgendwas bekommen hat, wenn man einen Link gesetzt hat und andere haben draufgeklickt und dann was eingekauft und dann noch irgendwie noch möglichst lange dann auch noch gleich das Weihnachtsshopping mitgemacht haben. Das war ja immer irgendwie ganz nett. Aber wenn ich mir mal so die letzten Monate zurückschaue, da gab es ja auch durchaus manchmal kontroverse Debatten um Affiliate-Links. In einigen Bereichen haben sie nicht so einen guten Ruf. Was glaubst du, woher kommt das?
Tja, Affiliate-Marketing. Da musst du im Grunde zu den Anfängen zurückgehen. Ich denke, dass Affiliate-Marketing eigentlich ein probates Mittel ist für alle Seiten. Bei uns, wir praktizieren das Win-Win-Win-System. Der Leser, der Nutzer profitiert, weil er Zeit und Geld spart beim Urlaub finden. Wir profitieren, weil wir einen geilen Job haben und unsere Chefs ordentlich Geld verdienen. Der Partner profitiert, weil er von uns hochqualitativen Traffic bekommt. Und ein Werbender, der also unsere Partner kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern einfach die Advertiser, diejenigen, die werben, haben den Vorteil, dass sie eigentlich extrem geringe Grundkosten haben. Wenn ich irgendwie in Deutschland ein Produkt an den Mann bringen will, dann kann ich große Fernsehwerbung schalten, Radiowerbung schalten, wie auch immer. Ich habe aber trotzdem am Anfang ein großes Invest. Und das eint uns, dass das beim Affiliate-Marketing eben nicht so ist, dass wir, dass ein Advertiser sagen kann, binde den Link ein und wenn der Erfolg zustande kommt, dann beteiligen wir dich am Erfolg. Und eigentlich finde ich da viel Gutes dran, ehrlich gesagt.
Ich finde du ganz gut, wenn du sagst, wir alle wollen profitieren, dann wollen wir, dass die Medienbranche auch noch profitiert, und greife nochmal auf, dass du gerade gesagt hast, ja, lass uns mal, dass man mal ein bisschen über den Teller ranschaut, was da noch vielleicht für Möglichkeiten sind. Schauen wir uns gleich an. Jens Krümmer von urlaubsguru.de ist weiter unser Gast hier bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienguru Medienmagazin.
Jens Krümmer von Urlaubsguru ist weiter zu Gast bei uns. Mit Affiliate-Links finanzieren Sie Ihre Inhalte in Ihrem digitalen Reisemagazin. Und wir schauen uns jetzt mal an, was sich vielleicht auch andere Medienanbieter da abgucken können.
Ist ja so, die Diskussion ums Geldverdienen mit Inhalten im Netz ist fast so alt wie das Netz selbst. Und Jens, was glaubst du, warum tun sich klassische Medien eher schwer mit dem Finden von Antworten?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt selber ein bisschen sprachlos. Wir haben selber auch die durchaus gefüllte Kassen, dass wir auch gerne ein bisschen Werbung schalten würden. Und tatsächlich ist es so, dass viele etablierte Verlage da uns nichts anbieten können. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber ist im Grunde aus NRW auch ein größerer. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube ich in den Manager-Etagen mancher Verlage die Leute nicht so richtig mit diesem Thema auseinandersetzen. Vielleicht ist es, wie du gerade vorhin sagtest, tatsächlich ein bisschen verpönt, dass man Affiliate-Links setzt. Andere Verlage tun das bereits. Also ich will mal zum Beispiel Axel Springer nennen mit Bild.de, wo es ab und zu eben diese Anzeigen gibt, Textanzeigen, wo dann von der Anzeige steht und dann kannst du das Buch von Dieter Bohlen oder so kaufen und dann wirst du zu Amazon verlinkt und dann verdient Axel Springer halt dran mit. Das, denke ich, ist dringend überfällig, dass gerade Onliner da aktiv werden, weil...
Also fehlt da so ein bisschen Kreativität, oder?
Es ist, glaube ich, der manchmal vielleicht auch Know-how. Also vielleicht erkennen die Möglichkeiten gar nicht. Es ist, glaube ich, aber auch so dieses Festgefahrensein in etablierten Erlösmodellen. Entweder ich bin komplett frei, dann bin ich wieder Paid Content oder eben auch nur so teilweise, dass ich 5-6 Artikel lesen kann, dann muss ich 9,90 € zahlen. Ich glaube, wenn man da drin gefangen ist und dann auch letztlich viel Geld in der Entwicklung von einer teuren Bezahlschranke investiert hat, dann will man nicht wieder einen kompletten Turnaround machen und sagen, wir machen jetzt doch alles frei, weil die Leute bringen uns ja Geld, wenn sie dann da einen Versicherungsvertrag oder sonst was abschließen. Es muss ja nicht nur Reise sein.
Gerade wo du Versicherungen ansprichst, finanztipp.de ist ein Portal, das hat eigentlich ein ähnliches Geschäfts- und Inhaltemodell wie ihr, nur eben andere Themen. Welche anderen Themen und Inhaltebereiche oder auch Branchen, in welchen könnte denn euer Ansatz eigentlich auch noch funktionieren? Was glaubst du?
Also wir selbst als Unique GmbH haben natürlich noch andere Projekte, zum Beispiel Prinz Sportlicht ist sehr, sehr erfolgreich im Bereich sportlicher Lifestyle. Also da kriegst du Sneaker günstiger oder das zur EM, das Trikot für die Hälfte irgendwie, weil unser Till Schiffer da was Günstiges findet. Wir haben Mein Haustier, das ist Deutschlands größter und erfolgreichster Haustierblock, wo praktisch vom Futter bis zur Ferienunterkunft, gerade auch Urlaub mit Hund ist ein großes Thema, aber auch mit Schnäppchen Fee. Werbung ist dann jetzt vorbei hier an der Stelle für die Seiten. Da gibt es alles für die Frau, also sprich irgendwie Mode, Accessoires, Kosmetik. Letztlich, das ist, kann überall alles sein letztlich.
Und wo siehst du irgendwo Grenzen? Also wo du sagst, da funktioniert das nicht oder da wird es schwierig oder so?
Ja, letztlich die Grenzen setzt das Affiliate-Netzwerk. Also wenn, es gibt ja dann ein paar große Affiliate, Zanox, aber eben auch kleine, wird sicherlich Herr Tenhagen von Finanztipp mit Finance Ads oder mit anderen zusammenarbeiten. Und letztlich, wo keine Partner, da keine Erlösmodelle, denke ich. Ich war selbst zum Beispiel mal Gerichtsreporter, da dürfte es schwierig werden, einen passenden Affiliate-Partner über irgendein Netzwerk zu finden. Aber
Knastkleidung.de
tatsächlich. Aber auch das gibt es. Wir haben letztens zum Beispiel Hängematte.de. Wir hatten einen Tag der Hängematte, haben wir überlegt, ob wir dazu was machen. Und dann war uns das aber echt irgendwie so ein bisschen zu abgedreht.
Lass uns nochmal über das Stichwort Glaubwürdigkeit sprechen. Ist für euch, glaube ich, eine ziemlich wichtige Geschichte.
Absolut.
Gerade auch, wenn du vorhin das eingangs erzählt, es gibt auch Reiseanbieter oder auch Billig-Airlines. Über die berichtet ihr trotzdem, auch wenn ihr keinen Cent Provision von denen bekommt. Ist das nicht eigentlich für euch auch, ich sag mal, quasi das berühmte Geschenk des Himmels, weil das euch ja quasi kostenlos Glaubwürdigkeit liefert, wenn ihr eben über die auch berichtet?
Nee, das sehe ich so gar nicht. Also das ist halt so. Also wenn Michael O'Leary sagt irgendwie, geben kein Geld für Affiliate-Marketing aus, weil ich bin der Clown genug, dass ich irgendwie Werbung für mein Produkt mache, dann ist das halt so. Das ist bei uns tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Also es ist, da schwimme ich,
Daniel. Okay. Ich überlege gerade ein bisschen schon beim Begriff journalistische Inhalte, ob man das auch vielleicht so, wenn mir darum geht, immer, also ob wir auch so mal in zu eingefahrenen Kategorien denken, wenn es darum geht, wie kann man Inhalte monetarisieren. Also ich finde das interessant hier, das Gespräch, weil ich finde, das triggert bei mir so ein bisschen so oder kitzelt so ein bisschen so den Ideenbereich. Ja, was könnte man da alles machen und wie kann man vielleicht andere Modelle finden? Muss man sich vielleicht auch überlegen, okay, so wie die Branche journalistische oder generell Inhalte versteht, ist das halt eigentlich, sind das immer noch Metriken, die man aus der Vor-Internet-Welt kennt und dass der Nutzer unter Inhalten oder unter Services mittlerweile eigentlich was ganz anderes versteht.
Das ist ja genau das, was ich gerade sagte. Mit der Reisereportage, mit der klassischen Reisereportage, die wird nie funktionieren. Wenn du einfach nur diese Reisereportage klassisch aus dem Printprodukt nach online siehst, das interessiert kaum jemanden. Mhm. Das findet dann vielleicht über SEO mal irgendjemand, weil jemand Grönland gerade gegoogelt hat. Aber ich denke, dass es genau das ist. Also dieser Service-Gedanke, Service-Bereich. Berichterstattung. Letztlich gab es und gab es ja auch schon vor 20 Jahren die gewissen Service-Seiten. Finanztest, ja, der alte Arbeitgeber von Herrn Tenhagen, finanziert sich komplett ohne Anzeigen. Gut, ist eine Stiftung, ist ein ganz anderes Modell. Aber Fakt ist, da wird Service geboten und dieser Service ist, da muss man sich, glaube ich, dann als Journalist auch eine gewisse Nische suchen.
Das ist fast so im Jeff Jarvis'schen Sinne, ne? Also, genau. Dass man über den Add-Value zum Content so. Kann man das so sagen, Herr Peller?
Bestimmt. Ja. Was mich gerade aber noch interessiert, wenn du sagst, man muss sich so eine Nische suchen, ist das eigentlich etwas, diese Nischen, die so, können die eigentlich nur wirklich auch Medienanbieter, große Medienanbieter füllen oder können auch einzelne Journalisten solche Nischen für sich entdecken und dann eben mit eurem Affiliate-Link-Ansatz sozusagen sich da positionieren? Vielleicht sagt ja auch jeder, nicht jeder, ich möchte irgendwann mal 250 Mitarbeiter haben und eine Dachterrassen-Sommerparty ausrichten müssen.
Also absolut, also das ja, müssen machen wir gerne, glaube ich, oder machen die da jetzt, glaube ich, sehr gerne. Nee, aber gerade dieser Ansatz ist sehr interessant. Also ich habe zum Beispiel bei uns Captain Kreuzfahrt gegründet. Jetzt sind auch alle durch von unseren Projekten. Aber es gibt zum Beispiel einen anderen Kreuzfahrtblog, cruisetricks.de. Der ist ein Kollege, der sich im Bereich Reisejournalismus bei der Süddeutschen, da hat der Franz dafür geschrieben, ganz explizit dann auf den Bereich Kreuzfahrten konzentriert hat und eben über dieses Affiliate-Marketing nennenswerte Zusatzerlöse generiert. Und das sind eben solche Modelle, wo jeder da auch eben für sich selber was mitnehmen kann, absolut.
Sagt Jens Krömer, wir haben mit ihm heute darüber gesprochen, wie man noch Inhalte im Netz zum Geld machen kann, am Beispiel von seinem Arbeitgeber urlaubsguru.de. Danke für den Besuch und für die Denkanstöße heute Abend.
Aber sehr gerne.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das planende Medienmagazin.
Und da wir schon so schön am Planen sind und am Reisen sind, schauen wir doch einfach mal in das kommende Jahr, genauer gesagt in den März. Also noch, ich weiß gar nicht, ein gutes halbes Jahr ist es jetzt bis dorthin. Dann findet wieder einmal in Texas, in Austin, die South by Southwest Interactive statt. Und du, Daniel, sagst als erfahrener Reisender, man sollte eigentlich spätestens jetzt, glaube ich, damit beginnen, seine Reise zu planen, oder? Gerade wenn man sagt, als Journalist, das ist der Place to be, da muss ich dieses Jahr hin.
Da sind ja dann wirklich 30.000 Teilnehmer allein beim Interactive Part, das ist ja echt die Netzkulturkonferenz schlechthin und ich habe von so vielen Journalisten gehört, dass sie gesagt haben, ich will da hin. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier so ein bisschen dran erinnern, jetzt auch einfach machen und ein paar Tipps dazu.
Jetzt haben wir ja heute, habe ich gar nicht genau mitgerechnet, irgendwie, was haben wir Anfang August so, ne? Das heißt noch ein paar Monate Zeit, aber du sagst, am besten jetzt schon mal loslegen mit der Reiseplanung.
Wer keine Presseakkreditierung bekommt, kriegt noch vor dem 21. Oktober ein vergünstigtes Ticket von $825. Klingt erstmal viel, aber sind auch 5 Tage Programm, die da wirklich mit über 1000 Sessions, also da ist schon wirklich einiges dabei. Und wenn man sich jetzt auch tatsächlich bewerben möchte, da sollte man sich schon auch wirklich ganz, das ist mein Tipp für die Presseakkreditierung, ganz krass dran halten, nämlich pro Medium nur eine Sammelbewerbung. Und jede einzelne Sammelbewerbung sollte sehr gut ausgefüllt sein, so nach dem Motto, wenn man da Links über die eigene Arbeit hinzupacken soll, wenn die nach 3 Fragen auch nur 3 hinzupacken, an das Auftragsschreiben der Redaktion denken und dann klappt das. Und mein Tipp ist, wer es jetzt schnell macht, kriegt auch schneller schon eine Antwort. Leute, die erst nur so ein paar Wochen vorher antworten, das dauert dann manchmal so ewig und ist dann blöd, wenn man die Reise buchen will, wenn man noch keine Akkreditierung hat, also am besten jetzt schon machen.
Okay, und du sagst, glaube ich, auch, 2 Dinge in Bezug auf Geld. A, gebt nicht so viel Geld aus für die Anreise, spart bei der Anreise, aber gönnt euch dann eine gute Unterkunft.
Ja.
Warum?
Ja, also das ist, warum unnötig zu viel Geld ausgeben, aber man kann, wenn man die Direktflüge nach Austin, Texas nimmt, wo man dann entweder in Houston oder Atlanta zwischenlandet, umsteigt, ist relativ teuer, gerade im Southwest-Zeitraum. Was ich immer ganz gut finde, 2-3 Tage hinten oder vorne ran, entweder in New York oder San Francisco, das als Hub fliegen, hin und zurück fliegen und die Inlandsflüge in den USA, die sind relativ günstig, das funktioniert ganz gut, aber in Austin selbst würde ich nicht am Geld für die Unterkunft sparen, weil wenn man die Strecke nicht zu Fuß laufen kann, also ich sag's mal so, mehr als 45 Minuten vom Austin Convention Center weg ist, dann ist das echt schwierig, dann auch dann überhaupt, also einige müssen echt immer einen Bus fahren, dann ist abends kein Shuttle da und man ist nicht mehr flexibel und kann abends nicht noch mal mit in die Stadt gehen und da haben schon echt viele Journalisten, die das erste Mal da waren, den Spaß an der ganzen Veranstaltung verloren und das muss dann ja auch nicht sein.
Wenn ich jetzt South by Newbie bin und tatsächlich dann in einem halben Jahr in Texas da bin, wie verliere ich da eigentlich bei diesen, ich weiß nicht, 30.000 Teilnehmern, Riesen-Festival sozusagen, der Interactive-Teil alleine ist wahrscheinlich schon riesengroß, wie verliere ich da eigentlich den Überblick? Kann ich mich da an irgendjemanden orientieren. Also wenn ich deine Mütze sehe, laufe ich die ganze Zeit hinterher. Da weiß ich,
gerne
treffe ich
jeden
vielleicht
Fall
den einen oder anderen, der spannend sein könnte.
Gerne auf jeden Fall mal anquatschen, freue ich mich. Es gibt ein deutsches Haus, die haben ein tolles Programm, gute Partys. Würde ich hingehen, aber nicht zu viel machen. Es ist so, die Deutschen sind irgendwie immer irgendwie auf der Suche. Ja? Die fragen immer so, hey, was ist das Heiße, was muss ich hier machen und so. Und das nervt auch mit der Zeit, weil man will ja auch ein bisschen was erleben. Und das tut man am besten dann auch, wenn man das so ein bisschen auf die Bremse tritt. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, auf jeden Fall mal im deutschen Haus vorbeischauen für ein Event. Vielleicht, es gibt auch so ein tolles Barbecue, traditionelle Busfahrt, die von Simon Harlinghausen organisiert wird, wo man einen Abend auf eine Barbecue-Ranch fährt und dann hat man eine Packung Deutsche und dann kann man auch mal mit Leuten anders reden, als wie man das hier in Deutschland nicht machen kann, wenn man immer so in den normalen Beziehungen ist. Das funktioniert ganz gut und für den Rest der Thousby sind ja immerhin 5-6 Tage, würde ich mich ansonsten auf jeden Fall treiben lassen.
Das heißt aber schon, man sollte schon die ganze Thousby da sein, ne? Nicht nur sagen, ich spare mir das, ich komme nur 2 Tage. Lohnt sich das überhaupt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich würde schon auf jeden Fall da auch dann wirklich sagen, dass man sich dann auch die ganzen Tage mitnimmt. Vor allen Dingen, weil es ja an jedem Tag auch viele Highlights gibt. Ich würde mir das Programm nicht wie in einer deutschen Konferenz richtig durchtakten, sondern nur 2 Highlights am Tag, weil es ist auch so, dass man für größere Veranstaltungen mal Schlange stehen muss. Und da hat man mehr davon, wenn du 5 Tage lang 1 bis 2 coole Sachen erlebst, dann nimmst du noch 10 grandiose Sachen mit nach Hause und das ist schon verdammt viel. Und zwischendrin lässt du dich einfach treiben und hast noch so ein paar Zufälligkeitstreffer. Das ist, glaube ich, cool.
Dann noch ganz kurz ein Begründungssatz, wenn ich meinem Chefredakteur noch begründen muss, warum ich auf Firmenkosten, Redaktionskosten nach Austin muss. Was sage ich da?
Das macht meine Arbeit ein ganzes Jahr besser.
Wenn das nichts ist, oder?
Das ist toll, oder?
Ja.
Müssen wir mal hier auch noch einreichen bei unserem Chef.
Gibt es da ein Formular?
Bestimmt.
In diesem Sender bestimmt.
Ja. Die ganzen Tipps habe ich auch nochmal bei mir im Blog aufgeschrieben. Könnt ihr nochmal ausführlich nachschauen. Und,
ist das eine Affiliate-Sache? Muss ich nochmal hier nachfragen?
Es gibt keine Provision, die wir hier daran mitverdienen, Herr Päder.
Okay, schade eigentlich.
Haben wir wieder eine Chance verpasst. Vielleicht bis zur nächsten Woche. Bis dahin sehen wir uns wieder. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.